SWR 2 Forum.
Mythos Gagarin. Warum fliegt der Mensch ins Weltall? Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen. Vor 60 Jahren, das war am 12. April 1961, da schickte die Sowjetunion eine 20 Millionen PS starke Rakete in den Himmel. Und in der Spitze saß Juri Gagarin. Der erste Mensch im Weltall. Sein erdnaher Flug dauerte rund 108 Minuten und öffnete den Weg zu unendlichen Welten. Wir wollen darüber sprechen, worin das Vermächtnis dieses ersten Weltraumflugs liegt. Gäste, die es zu tun sind, Frau Dr. Lisa Gotto. Sie ist Professorin für Film- und Medienwissenschaften an der Universität in Wien. Bei uns ist auch Dr. Stefan Hobe, Professor für Völkerrecht und Direktor des Instituts für Weltraumrecht an der Universität zu Köln. Und der Literatur- und Kulturwissenschaftler Dr. Matthias Schwarz am Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin ist er tätig. Die Sowjetunion jubelte natürlich. Nach dem Satelliten Sputnik 1957, dem ersten Lebewesen der Hündin Laika an Bord von Sputnik 2, war der erste Mensch ins All gestartet. Ein Russe. Er umrundete damals die Erde, der 27-jährige Juri Alexejewitsch Gagarin. Er landete danach sicher im Südwesten Russlands und wurde zum Idol. Matthias Schwarz, Sie haben vielfältig publiziert darüber, auch über Heroenkult, Kulturheroen und dabei auch den Kosmonauten Gagarin, einen Boten des Weltalls genannt. Warum und wie wurde er zum Idol, Herr Schwarz?
Na, zum Idol wurde er natürlich zuallererst, weil er im Weltraum gewesen ist und dieses Weltraumthema eben seit 1957 spätestens präsent war. Es war präsent auf ganz vielen Ebenen. Es gab diese Erfolge in der Raumfahrt. Es gab in der Zeit auch eine neue Welle von Science-Fiction, wissenschaftlicher Fantastik, wo man sich mit dem Weltraum beschäftigt hatte. Und vor allen Dingen, es war die sogenannte Zeit des Tauwetters, der leichten kulturellen Liberalisierung in der Sowjetunion nach der Stalinzeit, wo vielfache Öffnungen stattfanden. Picasso wurde das erste Mal in Moskau gezeigt. Das Weltjugendfestival fand statt. Ein Jahr später wurde Solzhenizyns Ein Tag im Leben des Denisowitsch veröffentlicht. Und in diese Umbruchszeit kommt dann Gagarin mit einem ganz neuen Stil, einer neuen Lockerheit, auch einer anderen Sprache und verkörpert praktisch diesen Umbruch in der Sowjetunion und die neuen Freiheiten und Möglichkeiten, die man jetzt endlich hoffte, leben zu können. Und das machte ihn dann so populär in diesem Kontext der Umbruchzeit. Hinzu kommt sicher auch noch, das spielt aber innenpolitisch nicht so eine große Rolle, da kann ich vielleicht dann noch was sagen, ist natürlich der Kontext auch des Kalten Weltkriegs. Er wird dann auch zu dem großen Boten der Sowjetunion. Und es sind eben all die alten Träume an den Weltraum, die an ihn geknüpft sind. Der Flug zu den Sternen, das kennt man aus westlicher Science-Fiction zu Genüge. Das goldene Zeitalter der Science-Fiction war lange vorbei. Da kam schon die New Wave. Das goldene Zeitalter der Science-Fiction der Sowjetunion fängt in der Zeit an. Und auch all die Träume, die mit dem Weltraum und anderen Lebewesen, anderen Welten, anderen möglichen Zivilisationen verbunden sind.
Zwei wichtige Stichworte haben Sie gleich zu Beginn genannt. Tauwetter, das wäre die politische Dimension, aber auch Träume. Frau Gotto, einer der ersten Filme der Filmgeschichte überhaupt ist von Georges Méliès, 1902, Reise zum Mond nach Jules Verne. Also das ist immer auch ein Traum des Menschen gewesen und hat ja Eingang in unseren kollektiven Bilderhaushalt gefunden. Würden Sie zustimmen?
Ja, sicherlich. Also für den Film kann man ja sagen, dass es zwei Ausrichtungen gibt zu Beginn. Sie erwähnen Georges Méliès, die Reise zum Mond, und zeitgleich machen die Lumières ja im Grunde das Gegenteil, nämlich Wirklichkeit festhalten. Also einerseits Wirklichkeit überschreiten, das was Méliès macht mit Stop-Trick, und andererseits Wirklichkeit festhalten, was die Lumières machen mit Alltagsszenen, die sie aufnehmen und dokumentieren. Und ich glaube, dass diese Gleichzeitigkeit auch vielleicht für Juri Gagarin und den kulturellen Bilderhaushalt, der damit verbunden ist, angesetzt werden kann. Herr Schwarz hat ja schon Umbruchphasen erwähnt. Also man kann auf der einen Seite sagen, dass es von Anfang an Propagandazweck ist, der damit auch verbunden wird. Also nicht unbedingt nur ein Weltbotschafter, sondern auch der neue Sowjetmensch, der da ausgestellt wird. Mhm. Auf der anderen Seite wird er auch anschlussfähig für allerlei popkulturelle Überschreitungen. Und diese Gleichzeitigkeit, glaube ich, ist von Anfang an da. Also es ist sowas wie ein Popstar, der dann nochmal die Welt umrundet. Es gibt ganz viele berühmte Bilder, also die Queen schüttelt ihm die Hand, Gina Lollobrigida, Fidel Castro auch. Und diese Bilder zirkulieren. Das ist so die eine Richtung. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch eine, die sich gar nicht nur mit dem verbindet, was vielleicht die Sowjetpropaganda vorprogrammiert hat, sondern es löst sich auch wieder davon. Also es gibt genauso Bilder, die eigentlich, ja, also das Ablösen von, ich sag mal, der Schwerkraft der Sowjetpropaganda auch versuchen.
Herr Professor Hobe, Sie sind Völkerrechtler und Weltraumrechtler. Ist dieser Flug von Gagarin 1961 im April vor 60 Jahren, ist das auch so die Geburtsstunde der Verrechtlichung des Weltraums oder wo man erkennt, Mensch, der Weltraum ist jetzt auch politisch als Territorium, weil da die Expansion beginnt, kann man sagen, das ist so eine Geburtsstunde dafür oder wo würden Sie ansetzen, bitte?
Naja, natürlich spielt das eine ganz große Rolle. Der Flug von Gagarin, wiewohl das schon ein bisschen früher angefangen hat. Sputnik zeigt eigentlich, und da bin ich als Völkerrechtler mehr auch mit der Militärstrategie, Sputnik zeigt allen, dass die Sowjetunion in der Lage ist, den Weltraum zu beherrschen und Interkontinentalraketen über den Weltraum zu verschicken und damit eben auf die anderen Kontinente und damit auch auf den Kontinent des Erzfeindes zu kommen. Deshalb sind die Amerikaner mittelmäßig panisch, als Sputnik passiert. Juri Gagarin ist sozusagen der nächste, nach Laika der dritte große Propagandaerfolg der Russen, der Sowjets, die eben dies auch hochstilisieren zur Überlegenheit des kommunistisch-sozialistischen Regimes. Was die Kodifikation angeht, stellt sich die große Frage dann nach 1957, wie halten wir es denn jetzt? Es gab damals eigentlich nur zwei große Weltraummächte, die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion. Und die hätten das damals ganz alleine machen können. Die hätten sich bilateral einigen können über ein Rechtsregime. Sie sagen aber, dass die Legitimationsbasis für ein solches bilaterales Rechtsregime zu dünn wäre und suchen sich deshalb ein Meisterstück an Diplomatie, suchen sich die Vereinten Nationen, indem sie dennoch ihre Ideen diktieren. Sie suchen sich einen Ausschuss, der im Grunde genommen genau das macht, was die beiden Supermächte wollen. Indem sie die Vorbereitungen für einen Vertrag machen, auf den wir später sicherlich noch zu sprechen kommen, den Weltraumvertrag, wo ihnen genau das zentralste Recht unstreitig zuerkannt wird, nämlich den Weltraum zu militärischen Zwecken nutzen zu können. Das ist in der Tat ein Meisterstück an Diplomatie gewesen und dabei sind die beiden Staaten, die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten, haben sich ineinander nicht zurückgestanden. Die Amis hat es allerdings extrem herausgefordert, will ich mal vorsichtig sagen, dass nun die Sowjetunion den dritten großen Erfolg gelandet hat. John F. Kennedy tritt ja vor die Kameras später und in seiner berühmten Rede sagt er, dass die Vereinigten Staaten sich dazu verpflichten, einen Mann auf dem Mond zu landen, bevor die Dekade der 1960er aus sein soll. Und so ist es dann ja auch passiert. Also man sieht tatsächlich die enge propagandistische und politische Verknüpfung dieses Fluges, der mit Sputnik 1 beginnt und dann mit Juri Gagarin auch sozusagen noch ein menschliches Antlitz erhält.
Ja, es ist ein wichtiger Hinweis. Wir müssen uns erinnern, es ist das Jahr des Mauerbaus. Einerseits Tauwetter, hat Herr Schwarz gesagt. Andererseits wird die Mauer errichtet. Die deutschen Staaten, der deutsche Staat wird geteilt. Neben mir, Herr Schwarz, liegt ein Heft. Sehr interessant. Ich wusste das gar nicht. Sie haben für die Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen vor wenigen Jahren noch eine Schrift verfasst, die Geschichte hinter dem Bild. Gagarin. Warum ist der Mann in Ostdeutschland so bekannt? Es gibt einen Krater auf dem Mond, der nach ihm heißt, aber es gibt auch Straßen in Erfurt, Chemnitz, Pirna, Wismar und so weiter. Warum ist er in ostdeutschen Ländern so präsent und im Westen, sage ich jetzt mal, etwas ungeschützt, so gut wie gar nicht?
Naja gut, das waren die positiven Signale, die aus der Sowjetunion kamen, für die er stand, aber die DDR musste warten. Er war erst 1963 das erste Mal in der DDR, ein zweites Mal dann noch 1945 zum 20. Tag des Sieges. Davor war er schon überall in der Welt Er ist in der DDR 63 auf der Rückreise aus Lateinamerika und Kuba war er auch. Die Kuba-Krise muss man auch nennen, die ein Jahr später ist. Und der dritte große Kontext ist natürlich die Dekolonisierung. Die ganzen Unabhängigkeitsbewegungen im globalen Süden. Und Gagarin war mehrmals auch in Afrika. Er war in Indien, Pakistan, Afghanistan. Also seine Weltreisen sind vor allen Dingen auch Reisen nicht nur in den Westen, sondern auch immer in den globalen Süden. Und da ist ja der Kalte Krieg auch sehr heiß geworden. Das war auch ein Kontext. In der DDR spielte dieses direkte Politische gar nicht so sehr eine Rolle. Aber er war natürlich dann sozusagen ein positives Signal aus der Sowjetunion statt dem Mauerbau, wo praktisch der Aufbau des Sozialismus hinter der Mauer dann auch verwirklicht werden konnte. Und gleichzeitig ist es eben dieses Versprechen eines Aufbau des Kommunismus. Diese propagandistische Seite war damals schon sehr wichtig. Chruschtschow macht am 22. Parteitag im August 1961 machen sie das erste poststalinistische Parteiprogramm, wo dann auch drin steht, jetzt wo wir den Westen zumindest im Kosmos überholt haben, bauen wir in 20 Jahren auch den Kommunismus aus. Das war dann 1964 schon wieder perdu, als Chruschtschow abgesetzt wurde. Und das ist ja auch ein Konflikt zwischen den Eliten zu diesen alten, eher stalinistischen und poststalinistischen. Und er steht davor, dazwischen und steht für die Versöhnung und für den Aufbruch. Er ist dann 63, vielleicht das noch dazu, nicht alleine, sondern die sollten wir auch erwähnen, mit Valentina Tedeschkova, der ersten Frau im Weltraum 1964, die fast ähnlich oder noch stärker ein Popstar war in der Zeit. Sie stand vor allen Dingen auch für moderne Kleidung, nicht irgendwie so dieses eher biedere, bürgerliche der sowjetischen Kleidung, die es davor gab, sondern brachte da auch einen ganz neuen Zug praktisch der Emanzipation in die sowjetische Seite, was in der Stalinzeit nicht der Fall war. Also da ist sie auch dann im Zeitgeist drin. Und sie reisen dann wirklich beide, vor allen Dingen Thüringen, er fährt nach Erfurt, sie nach Karl-Marx-Stadt, machen dann auch die erste Live-Telebrücke des ersten deutschen Fernsehens in der DDR. Also es wird immer versucht, auch sie mit Fortschritt, Moderne zu verknüpfen, ja, ganz stark in der Repräsentation.
Sie haben Gagarin eine Ikone des Fortschritts genannt, ein Boten des Weltalls, also so eine Hermesfigur. Er ist allerdings kein Gottsucher. Beginnt da, ich frage mal Frau Gutte und auch Herrn Hube, beginnt da, Herr Schwarz hat eben gesagt, Dekolonisierung quasi terrestrisch, aber beginnt da die Kolonisierung des Weltraums? Und mich treibt natürlich die Frage um, Herr Hube, wie ist denn das? Wer als erster seinen Fuß da auf den Mond setzt, von Ihnen habe ich mal einen schönen Satz gehört, der Mond ist kein Amerikaner, nur weil man da eine amerikanische Fahne reinsteckt und der Weltraum ist auch nicht russisch, nur weil Gagarin vielleicht der erste Mensch im Weltraum war. Beginnt da die Kolonisierung des Weltraums?
Das ist eine schwierige Frage. Die Großmächte hat in erster Linie die militärische Beherrschung des Weltraums interessiert. Das ist ganz klar. Darüber spricht bis heute keiner, aber das ist auch schon damals das prioritäre Ziel gewesen. Dann hat es Gottlob Verträge gegeben, wo das Duodez war. Gut, wir unterhalten uns über Ausbeutungsregime zu einem späteren Zeitpunkt, daran war ja gar nicht zu denken in den 1960er Jahren, wenn dann mal sozusagen die Zeit reif ist. Und deshalb, bevorher machen wir so ein paar Klauseln, die keiner so genau verstehen kann, wenn ich das mal als Jurist so sagen darf, die jedenfalls vielfältig interpretierbar sind. Also Kolonisierung, darüber ist man sich aber klar gewesen. Der Mondvertrag, der Weltraumvertrag sagen klipp und klar, der Mond kann kein Amerikaner und der Weltraum kann nicht sowjetisch oder russisch werden. Die gehören der Menschheit als Gesamtheit. Die sind sozusagen ein, wie es so schön heißt, Erbe der Menschheit. Ein Konzept, was bis heute nicht richtig rechtlich aufgedröselt worden ist. Damit wird jedenfalls klar, die Kolonisierung, selbst wenn sie denn angedacht gewesen wäre, konnte nicht stattfinden. Das wollte man auch nicht unbedingt.
Frau Gotto, ich habe eben gesagt, Münzen, ein Krater heißt danach. Die Wirkung hat sich ja auch nach dem Ereignis lange fortgesetzt. 1980 wird in Moskau ein futuristisches Gagarin-Monument aufgestellt, ein Titandenkmal, fast 40 Meter hoch. Das Bild vom Titanismus lebt fort. Gleichwohl, Herr Schwarz wird uns hoffentlich gleich helfen, Gagarin weder ein begnadeter Pilot war, ganz im Gegenteil, war wahrscheinlich sogar ein schlechter und er hat das Ding auch gar nicht gesteuert. Er war nämlich nur ein passiver Passagier, aber irgendwie passte dieses ganz gut so ins Heroenbild. Also der Mythos Gagarin lebt fort?
Ich finde, dass dieses Beispiel von dem Monument ist eigentlich so treffend, weil man auch da ganz gut die Ambivalenzen und Paradoxien ablesen kann. Also das Monument, das Sie ansprechen, wurde 1980 gebaut für die Olympischen Spiele in Moskau. Riesig groß und aus Titan. Natürlich ein Material, das für den Bau von Raumschiffen verwendet wird. Aber eben auch, ne, Sie sagen Titandinismus, also was fangen wir damit an? Das war auf jeden Fall das erste Großmonument der Welt, das komplett aus Titan gebaut war. Darauf war man natürlich auch stolz. Aber es gab auch Probleme. Und das größte Problem war das Gesicht. Das Gesicht dieser Figur. Dieses ganze Monument ist so aufgebaut, dass es an eine aufsteigende Rakete erinnern soll. Also roboterhaft sieht das auch aus. Aber das Gesicht des Kosmonauten war viel zu schwer. Also das haben die aus Segmenten zusammengesetzt, war über 300 Kilogramm schwer. Und das konnte man eben nicht in einem Vakuumofen schmelzen. Man kann das, glaube ich, heute auch noch ganz gut sehen, dass dieses Gesicht irgendwie, naja, missraten ist. Auf jeden Fall merkwürdig. Wenn man es denn sehen kann, denn eigentlich ist uns das Gesicht auch wieder entzogen, weil das Monument so riesig ist, dass wir es von unten aus, also die Füße kann man vielleicht noch ganz gut erkennen, aber das Gesicht ist dann so weit oben, dass es uns auch wieder entzogen ist. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass im Grunde auf der einen Seite also dieser Riese in Menschengestalt als Monument errichtet werden soll, also diese kolossale Größe soll sich auf dem Himmel zurecken und sich vielleicht sogar auch von den Fesseln der Schwerkraft befreien. Aber wenn man genauer hinguckt, klebt man am Ende dann doch wieder monumental am Boden. Und eigentlich darf man ja auch, haben Sie ja schon angedeutet, nicht allzu groß sein, um in so eine kleine Raumkapsel überhaupt reinzupassen. Also man kann eigentlich ganz gut sehen, was zusammenhängt mit dieser mit dieser unglaublichen Idee, überhaupt in den Weltraum zu starten und doch eigentlich ein Erdenbürger zu bleiben. Und ich denke, so zeigt sich gerade im Titangewand auch wieder die Kreatürlichkeit.
Raketenhelden müssen klein sein. Ne? Also 1,57 oder 1,58 war ja nur groß. Ich will das nicht schmälern. Herr Schmachtz, wofür steht dieser Titan? Für das Lächeln des Sozialismus? Für den Fortschritt? Viel gesehen hat er ja nicht aus seiner Kabine. Obwohl der berühmte Satz überliefert ist, den übrigens auch der Künstler Yves Klein sehr beeindruckt hat. Vom Weltraum aus betrachtet ist die Erde blau. Wofür steht er?
Naja, gut, er war ja auch der Erste, der den blauen Planeten gesehen hat. Davor hat es noch niemand gesehen. Und dieses Bild des blauen Planeten, das kriegen wir auch später. Er hat zwar nur Teile gesehen. Er steht am Anfang für einen anderen Sozialismus. Er steht, um das noch einmal zu sagen, auch am Anschluss, was Herr Hube sagte, der Mond, der gehört der ganzen Menschheit auch für ein neues globales Bewusstsein. Das war ganz wichtig in der Zeit. Der Kalte Krieg kam in Bezug auf Gagarin gar nicht so vor. Der war wirklich sozusagen, er war der Sohn der ganzen Menschheit. Und er wurde nicht so sehr als Russe gefeiert, sondern als der erste Mensch, der natürlich aus der sozialistischen Sowjetunion kam. Aber es ging um den Fortschritt der Menschheit, es ging um Frieden und Freundschaft. Das waren die beiden Parolen. Das war natürlich auch alles sehr propagandistisch, aber erstmal dieses ganzheitliche, menschliche, neue, globale, was da in den 50er, 60er Jahren in die Sowjetunion kommt, das ist schon wichtig. Und das ändert sich dann. Das ändert sich dann mit seinem Tod. Er verunglückt ja selber in so einem Jagdflugzeug. Und derzeit 68 ist schon klar, dass es mit dem Wettlauf zum Mond wahrscheinlich nicht klappen wird. Das wird propagandistisch auch sehr runtergefahren in der Zeit. Und dann in den 70er Jahren kommt ja auch diese ganze Zusammenarbeit im Weltraum, wo sie dann irgendwie sich treffen im Weltraum. Und er wird dann mehr und mehr wirklich zu so einer russischen, sehr irdischen Figur teilweise auch gemacht. Insoweit passt das auch ganz gut mit diesem 81er Denkmal, wo das Nationale dann viel stärker wird. Und dann gibt es diese Parole, unser Gagarin. Das ist 1971 ein großer Film auch. Es gab 1937 eine große Feier in Moskau in der Stalinzeit, unser Puschkin, der Nationaldichter. Und jetzt ist es unser Gagarin, der das ganze Kollektiv vereint sollte. Und das gibt es heute noch in der Sowjetunion. Aber ich würde sagen, dafür steht er eben nicht primär. Es gibt immer von staatlicher Seite immer diesen Versuch, ihn dann auch so ein bisschen zu nationalisieren und als sozusagen den großen Menschen, der Sohn, der Lieblingssohn aller russischen Mütter darzustellen. Aber das Versprechen ist eher ein globales, sozusagen ein Ausbruch raus von dieser Schwerkraft. Es gibt ein berühmtes Zitat von Tsiolkovsky, was eine Fälschung ist, aber was immer zitiert wurde. Es ist Zeit, die Wiege der Erde zu verlassen. Es gilt, im Weltraum laufen zu lernen. Und das war das Versprechen.
Khrushchev küsst ihn und an der Kremlmauer wird er beigesetzt und Mir und Druschba sind seitdem keine Fremdworte mehr für uns, ne?
Ja, genau. Aber sie waren vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, ob so stark Frieden und Freundschaft in den westlichen, nördlichen Ländern eine Rolle spielten. Das war vor allen Dingen das Versprechen, was er auch in den globalen Süden tragen sollte und in die Unabhängigkeitsbewegungen irgendwie gegen in der Dekolonialisierung in den 50er, 60er Jahren. Dafür stand er vor allen Dingen. Aber das war sozusagen dieses Versprechen Frieden. Das ist ja dann auch materialisiert worden in der ersten Weltraumstation der Sowjetunion, die ja dann, oder es ist die zweite, aber die Mir, die sie dann ja gebaut haben, die der Vorgänger von der jetzigen Weltraumstation, wo ja immer noch sozusagen dann friedlich die Konflikte können so stark sein, wie sie wollen, auch gerade politisch zwischen den USA und Russland im Weltraum ist gerade heute Morgen die Juri Gagarin Rakete von Baikonur, dort wo er auch gestartet mit zwei russischen und einem amerikanischen Kosmonauten, beziehungsweise Astronauten heißt es ja im Westen, Kosmonauten sind es in der Sowjetunion und der Russland, die heute dann auf der internationalen Raumstation ankommen.
Bevor ich Herrn Hobe frage, der zu Beginn unseres Gesprächs einen wichtigen Satz gesagt hat, die Amerikaner waren mittelmäßig panisch nach diesem Erfolg. Herr Schwarz, Sie sind der Slavist in unserer Runde. Eins ist doch, glaube ich, unbestritten. Es war ein unvergleichlicher PR-Erfolg, würde man heute sagen. Also ein Ansehensgewinn für die Sowjetunion. Technisch, menschlich und überhaupt. Stimmen Sie zu?
Ja, obwohl sie enorme Angst davor hatten. Also man muss sich auch klar machen, das war der Kalte Krieg. Es ging um die Militärtechnik. Darum gab es bei der Erstpublikation keine Fotos vom Start der Rakete, keine Zeichnung. Es gab nur Zeichnungen. Es gab noch nicht mal Flug original Fotos von ihm im Raumanzug. Man sah ihn nur in Militäruniform. Das wurde alles erst später freigegeben, weil es war auch, das hat er richtig gesagt, das ging um das Militärische. Das gab auch interne Konflikte. Es gab innerhalb der sowjetischen Rüstungsindustrie, die viele gesagt haben, lasst uns lieber Langstreckenraketen bauen. Warum diese Langstrecken für den Weltraum? Weil das war ein bisschen andere Technik auch. Und man hatte große Angst, dass Gagarin was Falsches sagt, dass er vielleicht verrät, dass er im Fallschirm gelandet ist, dass er irgendeinen anderen Versprecher sagt. Und so die erste große Pressekonferenz, die er live gegeben hat, dann am 15. April, drei Tage nach seinem Flug, da konnte man ja nicht kontrollieren, was er dann tatsächlich sagt, sozusagen. Das war dann auch in der Welt. Also da kommen auch die neuen Medien hinzu. Es gab eine Lockerung der Zensurbestimmung. Das war also von vielen auch mit Angst gesehen. Aber es war ein PR-Erfolg und er hat es eben sehr gut gemacht. Das macht ihn so beliebt. Er hatte diese Lockerheit, dieses leicht Ironische in seinem Tonfall, was immer mitschwingt, dieses Unverkrampfte, all das, was man von diesem eher steifen politischen, militärischen Eliten halt nicht so gewöhnt war.
Herr Hobe, ich würde gerne unsere Ausgangsfrage nach Juri Gagarins Weltraumflug am 12. April 1961 so ein bisschen mal in unsere Gegenwart versuchen zu holen. Da hat sich ja nur eine Menge getan. Das ist mehr oder weniger fast selbstverständlich geworden. Man kann 450 Tage Hin- und Rückreise bald wahrscheinlich buchen gegen die schlappe Summe von 50 Millionen Dollar zum Mond. Also etwas ernsthafter gefragt, müssen wir künftig Reisen in den Weltraum regeln, so mit AGB, mit allgemeinen Geschäftsbedingungen? Was ist mit der Tatsache, dass der Himmel schon ziemlich voll ist, das Problem des Weltraumschrotts? Seither sind ja eine Menge Probleme auf uns zugekommen und damit auch, und dies ist meine Frage, die Regelung notwendig machen. Und Regelungsdichte bedeutet ja immer auch Konfliktdichte, richtig?
Ganz richtig. Sie sprechen eine neue Etappe der Weltraumfahrt an, die so etwa um die Jahrtausendwende anbricht. Da hat durch verschiedene Wettbewerbe, die stattgefunden haben, sich vor allem die private Weltraumindustrie herausgefordert gefühlt, um jetzt zu erkennen, hoppla, neben den Telekommunikationssatelliten, die ja bisher immer schon da gewesen sind, kann man auch sonst mit anderen, wie wir sagen, Anwendungen Geld machen im Weltraum. Also wird nachgedacht etwa über so etwas wie Navigationssatelliten. Heute haben wir die bereits alle, profitieren wir davon in den Autos etwa, was mich hier ins Studio etwas verspätet, aber eben hingebracht hat. Wir haben Fernerkundungssatelliten. Wir haben die Möglichkeit des Weltraumtourismus, der zwar bisher immer nur projiziert wird, aber den es geben soll. Die Vision ist tatsächlich, dass vielleicht nach unserer Lebenszeit, aber in 30, 40 Jahren, es Weltraumtransport geben wird, wie es Flugtransport seit den 1920er Jahren gibt. Und das ist meines Erachtens nicht nur eine wirkliche Vision, das wird wohl so passieren. Wenn es aber so passieren wird, dann ist das auf der einen Seite ein ganz anderes Feld als die militärische Weltraumfahrt, die nach wie vor, und ich möchte das immer und immer wiederholen, der zentrale staatliche Trigger für die Tätigkeit im Weltraum bleibt. Aber es wird daneben einer sehr starken, und das führt auf Ihre Frage zurück, einer sehr starken Koordination dieser unendlich erweiterten Möglichkeiten des Weltraumfluges geben. Wir brauchen so etwas, was wir für Flugzeuge haben. Dort nennen wir es Air Traffic Management auf modern Deutsch. Insofern spricht der Weltraumrechtler vom Space Traffic Management. Verkehrsregeln für den Weltraum. Wobei sich hier beliebige Probleme stellen, die unter anderem darin bestehen, dass es sehr schwierig ist, eine solche Behörde, die wir ja mit Eurocontrol oder mit den nationalen Flugsicherungssystemen haben, auch international werden. Das Ganze soll dazu dienen, und das müssten wir vielleicht noch mal etwas vertiefen, das derzeit virulenteste Problem im Weltraum bei einer noch stärkeren Erhöhung der Weltraumflüge drastisch zu minimieren. Und das ist die Problematik des Space Debris oder auch Weltraumschrotts. Wir haben jetzt schon unendlich viele kleine und kleinste Partikel in den wertvollen Umlaufbahnen, was dazu führt, dass wegen der unglaublichen Acceleration, wegen der wahnsinnigen Geschwindigkeit dieser kleinen Partikel, die in der Lage sind, funktionsfähige Raketen oder Satelliten zu zerstören. Und dem vorzubauen, ist überhaupt die Grundbedingung für jede vernünftige spätere wirtschaftliche Nutzung des Weltraums, etwa über Weltraumtourismus, etwa über Weltraumtransport, etwa über weitere Satellitenausbeutung.
Sehr interessant, was Stefan Hobe gerade gesagt hat. Er ist Professor für Völkerrecht und Direktor des Instituts für Weltraumrecht an der Uni Köln. Bei uns ist auch Matthias Schwarz, Slawist und Literatur- und Kulturforscher, der über Gagarin gearbeitet hat in diesem SWR2-Forum Mythos Gagarin. Warum fliegt der Mensch ins Weltall? Lisa Gotto, Medienwissenschaftlerin in Wien. Während ich so den Herren hier gerade zugehört habe, habe ich mich daran erinnert, es gibt ja auch Gagarin so als Pop-Phänomen. Und ich frage mich, ob das so ein bisschen unreflektiert oder ein bisschen blauäugig ist, wenn so Space-Pop-Bands oder andere Gagarin als einen Helden feiern angesichts der Probleme, die wir gerade aufgezeichnet haben. Also ist die Ikonografie vielleicht ein bisschen ja der Kinderbuchseligkeit entstammt die, wenn ich mir so manche Bilder angucke, da reitet einer wie Münchhausen auf der Rakete. Also wir wünschen uns so ein unproblematisches Bild, aber davon müssen wir uns, glaube ich, verabschieden.
Naja, aber warum sollte Kunst das nicht dürfen, damit auch spielerisch umgehen? Ich würde da gerne an eine andere Umbruchzeit auch noch erinnern. Herr Schwarz hatte ja schon eine erwähnt und ich springe jetzt mal ein paar Jahrzehnte vor. Denn wenn man sich den Space Pop so anschaut, glaube ich, ist er mit einem bestimmten Umschlag verbunden, nämlich der Technokultur der 90er Jahre. Und dort noch mal genauer dem Rave, der aus Moskau kommt. Das ist die erste postkommunistische Generation, die in den 1990er Jahren Gagarin, sagen wir, anders entdeckt und eben auch spielerisch damit umgeht. Es ist eine bestimmte Art der Jugendkultur. Und es gab 1991 und 92 auf der Moskauer Ausstellung der Errungenschaft der Volkswirtschaft einen Kosmos-Pavillon. Und der sollte eigentlich natürlich für die lichte Zukunft des Kommunismus stehen. Und Anfang der 90er Jahre beginnt eben die Moskauer Jugendkultur etwas anderes daraus zu machen, nämlich Gagarin-Partys dort abzuziehen. Und das hat wirklich sehr viele, tausende Jugendliche aus Moskau und Leningrad auch angezogen. Eintrittspreis war relativ hoch, so um die $10. Und deswegen wurde jedem, der ein ausgefallenes Outfit trug, der Eintritt umsonst gewährt. Damit hängt eben ein bestimmter spielerischer Kunstaspekt zusammen. Also diese Moskauer Raver verzichten auf diese systemkonforme oder systemkritische Konnotation. Die verbinden nichts dezidiert Politisches damit, sondern im Grunde trivialisieren sie diese doch auch sehr pompöse sowjetische Fortschrittsrhetorik. Damit holen sie Gagarin aber auch von diesem überlebensgroßen Denkmal wieder herunter. Ne? Also dieses Pathos als Heilsbringer, ne? Das verschwindet dort. Man erfindet Gagarin nochmal neu und widmet ihn um vom Volkshelden zur Techno-Ikone. Und das wird anschlussfähig. Also Gagarin ist ja auch immer eine Projektionsfläche für die verschiedensten Formen der Aufladung. Er ist Propagandafigur, er ist Zukunftsheld, ne? Aber er ist eben auch eine Popfigur, die man beliebig verformen kann.
Ja, interessant. Herr Schwarz, würden Sie mitgehen, was Frau Gotto sagt, vom Volkshelden zur Techno-Ikone? Also das Bild lebt weiter, aber wird uminterpretiert. Er stand ja mal für so etwas, wenn ich das richtig bei Ihnen gelesen habe, für die Verbindung der Zeiten. Also von der Oktoberrevolution über die siegreiche Rote Armee, die friedensversprechende Zeit, die kommunistische Zukunft. Also das Bild lebt fort, aber wird immer wieder anderen Deutungen unterworfen?
Das ist das interessante Phänomen, dass er wirklich diese starke ideologische Instrumentalisierung, die unter Khrushchev auf alle Fälle stattfand, überlebt hat. Und ich würde sagen, das geht schon früher los. Das geht nach seinem Tod los mit diesem unser Gagarin, wo er auch der private, der persönliche, der freundschaftliche, der familiäre Mensch wird. Und er geht dann in die Schulbildung ein. Und ich meine, bis zum Ende der Sowjetunion war der beliebteste Berufswunsch von Kindern immer Kosmonaut zu werden. Und das ging dann wirklich ganz stark in die Kinder- und Populärkultur über und eben lebt dann in diesen Techno-Partys in den Nullerjahren dann und Ende 90er Nullerjahren noch fort. Die sind alle noch damit aufgewachsen und das lebt auch heute noch. Ja, der ist immer beides. Es gibt immer diese staatlichen Versuche, aber er hat so viele Aneignungen und Figuren erfahren, dass er durchaus eben dann tatsächlich zu eben nicht nur einem staatlichen initiierten Mythos geworden ist, sondern tatsächlich in der Populärkultur da alle Krisen übersteht. Und jedes Mal, wenn irgendeine politische Krise ist, auch jetzt, man kann Gagarin-Meme zu jedem finden im Moment. Und also das ist immer noch beliebt, auch selbst sozusagen in den ganzen neuen Medien kann man mit seiner Figur, das ist ähnlich wie Che Guevara, das hat mit der kubanischen Revolution wenig zu tun. Jetzt ist Che Guevara gerade nicht mehr so aktuell, aber es gibt so ein paar Figuren, die eigentlich dann unabhängig davon, wofür sie tatsächlich politisch standen, was sie gemacht hatten, fortleben. Und das ist er in jedem Fall, zumindest in der post-sowjetischen Populärkulturen Osteuropas. Da liegt er weiter.
Mich wundert gerade, wenn ich so an die Gegenwartsdebatten denke über Cancel Culture und Identitätspolitik und Postkolonialismus und dass Kolumbus und Kant gleichermaßen von Sockeln gestürzt werden, dass der ziemlich unbeschadet bislang da weggekommen ist. Denn eigentlich, vielleicht Herr Hober, als an Sie die erste Frage, ist das doch eine Art von modernem Kolonialismus, der da stattgefunden hat, zu sagen, so, wir fliegen jetzt mal nach da oben und zeigen mal, was wir alles können. Das heißt, eine Form von technischer Eroberung des Raums, auch um neuer Ressourcen willen?
Naja, das haben wir ja vorhin schon so ein bisschen relativiert. Was sicherlich dieser Weltraumflug für alle sichtbar gemacht hat, das, was sich schon durch Sputnik angedeutet hat, war, der Mensch beherrscht die Technik in einer weiteren Weise, die ihm ermöglicht, auf einem der nächstgelegenen Planeten zu fliegen. Er beherrscht damit ganz neue Techniken und das ist sozusagen etwas der Selbstvergewisserung. Was sozusagen die Landnahme, ja, sowohl im Weltraum als auch der Himmelskörper angeht, ist das ja schon sehr viel problematischer. Da hat man sich letztlich geeinigt, dass das so sehr nicht stattfinden kann. Es gibt zwar die von Ihnen zitierte amerikanische Flagge, aber die bedeutet eben nicht, dass der Mond ein Amerikaner wäre. Und das ist, wenn ich das richtig sehe, auch völlig unstreichig. Das wird sozusagen, ein solcher Claim wird anders als in anderen sogenannten staatsfreien Räumen nicht erhoben. Also allenfalls könnte sich so etwas abzeichnen dann, wenn Sie von Neokolonialismus sprechen, in der noch sehr unausgearbeiteten Frage der Schöpfung von Ressourcen. Dergestalt, wir haben ja schon heute sozusagen Satelliten als sozusagen Nutzungsmöglichkeit, aber dann auch die Verteilung von Schürfrechten. Ja. Auf Himmelskörper.
Hatte ich mir gerade als Stichwort aufgeschrieben, genau, Schürfrechte.
Ja, das steht in der Tat am Anfang, das ist hoch umstritten, da haben wir Legislation dazu, aber die ist, ich deutete das schon vor einiger Zeit an, so schwiemelig geschrieben, so merkwürdig geschrieben, dass es große Probleme macht, daraus konkrete Claims, einen konkreten Anspruch zu formen. Eigentlich war wohl gemeint, Sie müssen die damalige Zeit der 1960er und 70er Jahre einbeziehen. Das ist der Kampf der Dritten Welt, der sogenannten Dritten Welt um die neue Weltwirtschaftsordnung. War wohl so gemeint, die sich übrigens auch im Meeresbodenregime seinen Austrag gefunden hat, war wohl so gemeint, dass es eine Art Umverteilung des Reichtums geben sollte, dass eben nicht mehr das normale First Come, First Served gelten sollte, dass also derjenige, der kommt, weil er die Technologie hat, auch alles gleich nehmen darf, sondern dass sozusagen es internationale Verteilquoten geben soll über die Erträge. Das steht allerdings alles nicht so konkret drin. Und derzeit streitet man, ich bin da Rechtsberater der deutschen Delegation im Weltraumausschuss, streitet man darüber, ob man nicht diese ganze Debatte wieder hervorholen will. Ausgang offen.
Ja, sehr interessant. Während Sie gesprochen haben, Frau Gotto, kommt mir so die Überlegung, was ist eigentlich aus dem schönen alten Genre der Science-Fiction seither geworden? Wir haben mit Jules Verne und Méliès haben wir begonnen. Ich entsinne mich gut, als ich Buchhändler war in den 80er Jahren, da war noch Stanislaw Lem, ein beliebter Autor. Heute kennt ihn schon keiner mehr, ein polnischer Science-Fiction-Autor, der auf der Basis von sehr profunden Kenntnissen der Biologie und der Kybernetik tolle Romane geschrieben hat. Ich glaube, im Osten nannte man das wissenschaftliche Fantastik. Ist die Science Fiction unter die Räder gekommen oder wird das nur noch recycelt in abendlichen Fernsehserien à la Star Trek und ähnliches? Was meinen Sie? Oder ist das lebendig in Form von Clubkultur?
Ja, es gibt ja neue Umlaufbahnen, wenn man so will. Also es ist nie tot gewesen, das ganz bestimmt nicht. Und gerade die Verbindung von Science, Fact und Fiction ist natürlich auch nochmal so eine eigene Antriebskraft. Also weil Herr Hobe gerade auch das Problem des Weltraummülls angesprochen hatte, kann man beispielsweise an Gravity denken, an einen Moment, wo das Kino mit digitalem 3D sich auch nochmal überlegen kann, wie es seinen eigenen Raum aufrüstet und was das für die Bildform bedeutet. Gibt es einen Film, der eben mit Schwerelosigkeit zu tun hat, mit der Frage, was ist ein Vakuum, was ist alles das, was unsere Alltagsbewegungen und Erfahrungen hier unten überschreiten kann. Und das ist ein Film, der genau dieses Problem eigentlich an seinen Anfang setzt. Daraus entsteht alles, was der Film sonst noch zu erzählen hat. Und über die 3D-Bilder wird uns auch ein Stück weit Weltraummüll entgegengeschleudert. Aber vielleicht gibt es ja sogar auch noch die Wettläufe zwischen den USA und Russland auch heute noch, wenn es um Bildfragen geht. Also gerade dieses Jahr wurde ja angekündigt, dass man Film auf der internationalen ISS drehen möchte. Und wer dort zuerst zu drehen beginnt, ist auch noch offen. Also sowohl die USA als auch Russland haben das angekündigt. Ein Regisseur und eine Schauspielerin. Dort oben soll tatsächlich gedreht werden. Das ist die Frage, wie man das jetzt genretechnisch einordnet, ob das Science Fiction oder Fact ist.
Modernes Autokino.
Aber die Frage, was für Bilder wir uns von welchen Räumen und Welträumen machen, ist natürlich aktueller als je zuvor.
Mhm.
Vielleicht auch, weil wir mehr von diesen Bildern inzwischen zur Verfügung haben und nicht mehr nur die Augen von Juri Gagarin befragen müssen, sondern eben selber auch andere Vorstellungen entwickelt haben, wie es wohl aussieht, wenn man von außerhalb auf die Erde blickt.
Herr Schwarz, lebt er als literarische Figur fort?
Als literarische Figur lebt er fort und lebt auch die Science-Fiction fort, nicht so sehr die Bilder. Das ist ja das Interessante. Es gibt eigentlich kein sowjetisches Science-Fiction-Kino, bis auf den Andrei Tarkovsky. Und das ist ja eher so ein postutopisches Kino. Da war die Zensur vor. Aber die sowjetische Science-Fiction hat eben in der Zeit einen enormen Boom gehabt. Und die funktionierte anders als die westliche, vor allen Dingen eben als die Gattung, in der man schreiben konnte, was man in realistischer Literatur nicht schreiben konnte, weil man es einfach auf andere Planeten, in andere Zivilisationen verlegt hat und da all die Systemkritik formulieren konnte, die in anderen Genres nicht möglich waren. Ein Kulturwissenschaftler, ein Russischer, hatte mal gesagt, dieser berühmte Roman von den Brüdern Sogatskis, die waren neben Lem die bekanntesten, Es ist schwer, ein Gott zu sein, das sei die sowjetische Version der Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer. Das ist sehr hochgehängt, aber zeigt, wie wichtig das Genre war. Und diese Funktion hat die Science Fiction in Russland auch teilweise heute noch. Es ist heute noch ein vielgelegenes Genre. Es ist auch Unterhaltungsliteratur. Viele sind auch im Westen bekannt geworden. Am bekanntesten dieser Roman Metro 2033, der in viele Sprachen übersetzt worden ist. Aber es ist immer noch auch ein Genre, wo man anhand des Weltraums die eigene Gesellschaft und die eigene Zukunft und reflektiert. Und Gagarin ist da oft eine Referenzfigur, wobei interessant ist, er ist nie eine Figur der Fiktion selber geworden. Er kommt dann immer vor als antiker Held oder als Bezugspunkt eines goldenen oder auch düsteren diktatorischen Zeitalters. Das hat sehr stark auch seine Witwe verhindert. Es gab mal Anfang der Nullerjahre einen Film, der Enkel Gagarins, der handelte davon, von einem schwarzen Jungen, den Gagarin angeblich auf einer seiner Afrika-Reisen gezeugt hatte. Der Film wurde dann erst umbenannt und dann ganz verboten, weil das schändet das Andenken des Helden. Insoweit er selber bleibt praktisch ein unbeschriebenes Blatt, wie sein ganzes Privatleben immer noch sehr stark geschützt wird. Da leben dann eher die Gerüchte. Das macht ihn aber, da er so unbeschrieben ist und als Mensch unbekannt, ist er desto interessanter eben für populärkulturelle Projektionen.
Ist auch jung gestorben mit 34 Jahren.
Ja.
Herr Hobe, ich erneuere zum Schluss nochmal unsere Ausgangsfrage, worin das Vermächtnis liegt. Sie haben eben stark gemacht, die beiden großen Probleme, die auf uns zukommen, die wir uns auf irgendeine Weise stellen müssen, das ist nämlich Weltraumtourismus und Weltraumschrott. Und so wie es vielleicht die Afghanistan-Konferenzen auf dem Petersberg bei Bonn gegeben hat, müssen wir vielleicht jetzt künftig Gagarin-Konferenzen einberufen, oder gibt es sowas schon längst?
Naja, es sind die Vereinten Nationen, die dafür in erster Linie verantwortlich sind. Das zeigen, wir müssen ein Problem in den Griff kriegen. Und das gilt letztlich nicht nur für den Weltraum, aber es ist genau das gleiche Problem, was wir auch auf der Erde bisher große Schwierigkeiten haben, in den Griff zu kriegen. Das ist die zunehmende Verschmutzung. Die zunehmende Verschmutzung, die Klimaproblematik, die ist natürlich nun keine spezifische für den Weltraum, aber auch da sehen wir, und wenn Sie in den Gremien sitzen, sehen Sie mit großem Erstaunen, wie ganz grundlegende Prinzipien wie Polluter Pays, der Verschmutzer soll bezahlen, auf einmal nicht gelten sollen. Das ist schon sehr erstaunlich, das zu sehen, welch ein irrsinniger, akrobatischer, argumentativer Aufwand getrieben wird, um zu zeigen, dass das nun gerade nicht so sein soll. Wir haben da verschiedene Vorschläge gemacht. Ich bin da bislang nicht so furchtbar optimistisch. Oder ich bin sozusagen fast zynisch optimistisch, dass es einer größeren Katastrophe bedarf, um die Menschheit auch da aufzurütteln. Das gilt vielleicht für die Erde, es gilt vielleicht für das Weltklima, es gilt vielleicht auch für die Raumfahrt. Das ist sicherlich nicht die Perspektive gewesen, unter der Juri Gagarin in den 1960er Jahren, vor also 60 Jahren, Raumfahrt betrieben hat. Das ist sicherlich nicht sein Vermächtnis, aber es ist das Vermächtnis von Raumfahrtnationen, die zunächst militärpolitisch angetrieben den Weltraum wollten, da auch entsprechend ohne jedes Bewusstsein Weltraum genutzt haben. Ein Bewusstsein, was wir selbst ja erst sozusagen seit den 1980ern, würde ich sagen, zunehmend bekommen haben. Und wo jetzt die Sachen werden treiben gelassen in einer Art und Weise, die mittelmäßig unverantwortlich ist.
Nach 60 Jahren kommt noch viel auf uns zu. Zum Schluss hat gesprochen Stefan Hobe, Direktor des Instituts für Weltraumrecht und Professor für Völkerrecht an der Universität zu Köln. Bei uns war auch Frau Dr. Lisa Gotto, Professorin für Film- und Medienwissenschaften an der Universität in Wien. Und Dr. Matthias Schwarz vom Zentrum für Literatur- und Kulturforschung sprach mit uns über den Mythos Gagarin, warum fliegt der Mensch ins Weltall. Ihnen danke ich sehr, dass Sie unter diesen Bedingungen zusammengefunden haben, und am Mikrofon war bis hierhin Michael Köhler. Vielen Dank. Guten Abend.